Im sanften Morgenlicht stehen Soldaten in Reih und Glied, Waffenrost im Nacken. In der frühen Bundesrepublik galt der Soldat lange als Vorbild deutscher Männlichkeit. Diszipliniert, wehrhaft und opferbereit. Doch dieses Bild machte eine extreme Änderung durch. Am 1. Juli 2011 endete die Wehrpflicht in Deutschland, mehr als ein halbes Jahrhundert nach ihrer Wiedereinführung. Die Aussetzung war kein plötzlicher Bruch, sondern das absehbare Ende eines langen Wandels. In den nächsten Minuten soll geklärt werden, wieso wurde in der BRD die Wehrpflicht nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt wieder eingeführt, welche Männlichkeitsideale brachte das mit sich und was sagen Militarismus-ExpertInnen zum Thema feministische Bundeswehr heute? Die Nachkriegsära. Nach 1945 war das Militär im deutschen Bewusstsein diskreditiert. Reza Schwarz von der Informationsstelle Militarisierung hat sich mit der Geschichte der Wehrpflicht in der jungen Bundesrepublik auseinandergesetzt.
Die halbe Welt wurde ja durch deutsche Waffen in Schutt und Asche gelegt. Viele Menschen hatten dadurch, was sie da halt auch erlebt haben, was alles anrichten kann, Angst, dass Deutschland sich wieder bewaffnet. Und diese Angst war gar nicht so unbegründet.
So Reza Schwarz von der Informationsstelle Militarisierung. 1946 brachte der SPD-Politiker Carlo Schmidt die antimilitaristische Stimmung zum Ausdruck. Wir wollen unsere Söhne nie wieder in die Kasernen schicken. Und auch aus zweifelhaften Motiven waren viele Deutsche antimilitaristisch gesinnt. Viele aus dem Zweiten Weltkrieg zurückkehrende Wehrmachtssoldaten wurden moralisch oder juristisch verurteilt. Auch das minderte die Kriegsbereitschaft der Deutschen. Nichtsdestotrotz führte die Bundesregierung 1956 die Wehrpflicht wieder ein. Denn die Regierung wünschte sich volle staatliche Souveränität und dafür brauchte es eine eigene Armee. Auch angesichts der zunehmenden Blockkonfrontation des Kalten Krieges gab es ein Interesse an einer westdeutschen Armee. Besonders seitens der westlichen Blockstaaten, allen voran die USA. Sie hatten ein Interesse daran, dass die BRD den angrenzenden Ostblockländern militärisch entgegentreten kann. In den Schulen wurden Jugendoffiziere eingesetzt, um mit SchülerInnen über Sicherheitspolitik zu sprechen. Gleichzeitig protestierten Verbände, Kirchen, Gewerkschaften und viele BürgerInnen gegen den Militarismus.
Der ehrwürdige Römerplatz erlebte eine politische Demonstration. Die Gewerkschaftsjugend, die Falken, die Naturfreunde und der Sozialistische Deutsche Studentenbund hatten zum Protest gegen die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik gerufen.
Sie unterlagen. Am 21. Juli 1956 wurde so die Wehrpflicht in Deutschland wieder eingeführt. Ohne den Kalten Krieg hätte es diese so schnell nicht gegeben. Die Folge waren Jahrzehnte militärischer Anspannung. Um die KritikerInnen der Wiederbewaffnung zu besänftigen, etablierten Politik und Militär das Konzept der inneren Führung. Das Konzept der inneren Führung sollte nach 1945 die Bundeswehr neu erfinden. Es wird auch als Unternehmensphilosophie der Bundeswehr bezeichnet. Entwickelt wurde die innere Führung von einem sozialdemokratisch gesinnten, adligen Offizier, Wolf Graf von Baudoussin. Statt blindem Gehorsam sollten Soldaten in letzter Instanz ihrem demokratischen Gewissen verpflichtet sein. Wolf Graf von Baudoussin entwarf das Bild eines modernen Bundeswehrsoldaten, der im Gegensatz zu Wehrmacht und Nazi-Deutschland stehen sollte. Das Konzept der inneren Führung diente dazu, die Armee in die BRD-Gesellschaft einzubinden. Soldaten als Staatsbürger in Uniform, ausgebildet in Völkerrecht und staatsbürgerlicher Verantwortung, mit Rechten, über die ein Wehrbeauftragter im Bundestag wacht.
Abwechslung muss sein. Der Dienstplan sorgt dafür. Staatsbürgerlicher Unterricht. Die Gruppen diskutieren ein bestimmtes Thema und erarbeiten sich gemeinsam ein Ergebnis.
Jürgen! Ja, wo geht's denn?
Ich komm, Chef.
Engelmann ist der gewählte Vertrauensmann der Kompanie.
Ja? Was haben Sie denn, Engelmann, auf dem Herzen?
Hauptmann, darf ich Sie einen Augenblick sprechen?
Wissen Sie, wir haben doch da den Brand auf der Stube.
215 Liter.
Ja, ja, und in der letzten Zeit ist mir aufgefallen, der ist irgendwie durchgedreht. Können Sie sich das vielleicht erklären?
Ja, also mir war das auch aufgefallen. Und da erzählte mir, dass seine Mutter sehr krank ist. Wäre es nicht vielleicht angebracht, dass er irgendwie näher zu seinem Heimatort kommt, dass er seine Mutter öfters besuchen kann?
Ich überlege mir das. Sagen Sie mir, soll in den nächsten Tagen zu mir kommen. Wir sprechen dann darüber.
Gut.
Staatsbürgerunterricht, gewählte Vertrauensmänner. Solche Institutionen, wie sie hier 1957 in einem Werbefilm der Bundeswehr dargestellt wurden, galten als sehr fortschrittlich. Hinter den Kulissen ging es zuweilen zwar immer noch deutlich autoritärer zu. Die innere Führung wurde jenseits der Werbefilme nur begrenzt umgesetzt, aber offiziell galt sie als Standard, auf den sich alle berufen konnten. So gelang es den Architekten der Wiederbewaffnung Deutschlands, nur 13 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg einen Konsens in der Bevölkerung zu organisieren und KritikerInnen zu besänftigen. Für die SPD war besonders wichtig, dass die Armee klar der parlamentarischen Kontrolle unterliegt. Nie wieder sollte die Armee zum Staat im Staat werden und auf eigene Faust Fakten schaffen, wie es in der Weimarer Republik geschehen war. Dieser Kontrollverlust hinterließ ein tiefes Trauma bei vielen SozialdemokratInnen, das sich noch heute auf Debatten auswirkt. Aber zurück in die BRD der Nachkriegszeit. In der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft blieb ein soldatisches Männlichkeitsideal vorherrschend. Diszipliniert, opferbereit, wehrhaft. So war der Soldat und so sollte auch der Mann im Staat sein. Außerdem galten Soldaten als attraktiv und selbstständig. Die Armee der Wehrpflichtigen war der Ort, an dem dieses Männlichkeitsbild produziert wurde. Im Militär blieb die Geschlechtertrennung noch lange bestehen, während sie in anderen Institutionen wie Schule und Kirche längst aufgehoben war. Frauen blieben ausgeschlossen. Staatsbürgerschaft in Uniform war vorrangig männlich konzipiert. Denn der Staat wurde als männliche Sphäre betrachtet. Dem Manne der Staat, der Frau die Familie. Diese patriarchale Gesellschaftsvorstellung wirkte bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Frauen hatten sich zwar bereits erkämpft, politische Ämter bekleiden zu dürfen und erwerbstätig zu sein, aber einer Frau ein Dienstverhältnis zum Staat aufzuzwingen, das ging zu weit. Unter Männern war der Wehrdienst gleichzeitig ein soziales Bindemittel. Männer aus ganz unterschiedlichen Lebenswelten dienten zusammen. Das stärkte ein Gefühl nationaler Gemeinschaft. Die soldatische Männlichkeit war in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg hegemonial. Die Frage bleibt: Hat die innere Führung das Militär wirklich demokratisiert? Oder hat sie nur ein neues, demokratisches Gesicht über den Militarismus gelegt und so der herrschenden Ordnung im kapitalistischen Block gedient? Die 68er-Bewegung. Mitte der 1960er Jahre geriet diese Ordnung ins Wanken. Unter dem Motto Autoritäten zersetzen, Kriegsdienst verweigern, forderten junge Menschen einen radikalen Bruch mit Militär und Hierarchien.
Und es sollte deutlich gesagt werden, die Bundeswehr und die paramilitärischen Verbände in Westdeutschland und Westberlin haben nur noch eine einzige Aufgabe in der historischen Periode, in der sie jetzt sind. Zu verhindern die Revolution in Deutschland, nichts anderes.
Und wie diese Rede von Rudi Dutschke verdeutlicht, die 68er-Bewegung kritisierte die Bundeswehr auch als systemstabilisierend. Die Zahl der Kriegsdienstverweigerer stieg infolge der Protestwelle sprunghaft an. Bis Mitte der 1960er verweigerten weniger als 1% der jungen Männer. Ab 1967 wuchs diese Zahl deutlich. Das Recht auf Kriegsdienstverweigerung im Grundgesetz ermöglichte es, statt des Wehrdienstes einen Zivildienst zu absolvieren. Viele junge Männer nahmen das wahr oder verweigerten gleich jede Art von Pflichtdienst. Der Zivildienst galt damals in weiten Teilen der Bevölkerung noch als zutiefst unmännlich. Zivildienstleistende wurden als Drückeberger beschimpft. Auch innerhalb der Kasernen sah sich die Bundeswehr mit offenem Widerstand konfrontiert. Der rechtskonservative Militärhistoriker Sönke Neitzel verzeichnet:
Es kam vor, dass Wehrpflichtige sich 20 Mal unerlaubt von der Truppe entfernten und sich von ein paar Tagen in der warmen Arrestzelle vollkommen unbeeindruckt zeigten. Im Führungsstab des Heeres liefern alarmierende Meldungen ein. Das innere Gefüge sei in einem labilen Zustand. Die 12. Panzerdivision sprach von einer gesteuerten Zersetzung der Bundeswehr. Der im Oktober 1968 ins Amt gekommene neue Heeresinspekteur Albert Schnetz meinte, dass seit Bestehen der Bundeswehr ihr Zustand noch nie so kritisch gewesen sei wie zur Jahreswende 1968-69.
So Sönke Neitzel. Die 68er brachten neue Vorbilder. Alternativkulturen, Rockmusik, WGs statt Kleinfamilie, eine Gegenwelt zum soldatischen Ideal. Die soldatische Männlichkeit verlor deutlich an Popularität. Die Bundeswehr reagierte einlenkend und versuchte in Imagekampagnen Sport- und technikbegeisterte Jugendliche anzusprechen. Die innere Führung wurde infolgedessen konsequenter umgesetzt und gesellschaftspolitische Diskussionen fanden begrenzten Raum. Für circa ein Jahr wurden sogar Langhaarfrisuren bei Männern in der Bundeswehr toleriert. Außerdem erkannte der Staat den Zivildienst 1968 juristisch als gleichwertige Alternative zum Wehrdienst an. Obwohl die Politik den Zivildienst anfangs unattraktiver gestaltete, er dauerte oft sogar länger als der Wehrdienst, stieg seine gesellschaftliche Anerkennung. Die Öffentlichkeit erkannte bald den Nutzen. Die Krankenhäuser und Altenheime wären ohne die Zivis kaum zu betreiben gewesen. Das Image des männlichen Staatsbürgers in Uniform verblasste. Vernunft im Alltag und wehrhafter Kämpfer im Ernstfall. Diese Vorstellung war endgültig überholt.
Ach Mensch, ist das traurig. Hast du etwas Zeit für mich? Sing ich ein Lied für dich.
In den 1980er Jahren entstand die breite Friedensbewegung in Deutschland als Reaktion auf die NATO-Aufrüstung und den sogenannten NATO-Doppelbeschluss. Die geplante Stationierung neuer US-Mittelstreckenraketen schürte die Angst vor einem Nuklearkrieg und löste massenhafte Proteste aus. Eine breit aufgestellte Friedensbewegung, von Kirchen, Gewerkschaften und Jugendlichen getragen, protestierte massiv gegen die atomare Aufrüstung in Deutschland. Obwohl sie ihr zentrales Ziel verfehlte, veränderte sie nachhaltig die Stimmung. In Popkultur und Alltag galten Kampfanzug und Panzerfahrzeug als bedrohlich, altmodisch, kriegerische Politik als leichtsinnig und narzisstisch.
99 Kriegsminister, Streichholz und Benzinkanister hielten sich für schlau und alt. Hinterher wie schon fette Beute.
Der Mythos, dass attraktive Männlichkeit über den Waffengang definiert wird, war zunehmend brüchig. Nicht nur in Nenas 99 Luftballons, das wir gerade gehört haben. Frauenzeitschriften wie die Brigitte schrieben über militärische Verrohung. Die neuen Schulen der Männlichkeit waren Motorradwerkstätten, Fußballplatz oder Rockkonzerte. Weit populärer als Kaserne und Schießplatz.
Oberstleutnant Werner Mahr, Sachwalter der Bonner Harthöhe bei der Gesellschaft zum Abbau und zur Verwertung von Altanlagen und Altlasten.
Nach der Wende waren die Mauerteile zunächst mal ein sehr gefragtes Objekt. Sie wurden abgebaut und zum Teil für Höchstpreise bis zu 15.000 Mark in alle Länder der Erde verschickt. Wie Sie wissen, sind in Amerika Mauerteile zu $5 das Stück verkauft worden. Brocken von der Mauer.
Mit dem Mauerfall 1989 und dem Ende des Kalten Krieges sahen viele keinen Sinn mehr im Pflichtdienst. In den meisten westlichen Ländern wurde die Wehrpflicht abgeschafft, weil die alten Bedrohungsszenarien endeten. In Deutschland entbrannten Debatten. Befürworter betonten den Nutzen der gemeinsamen Dienstzeit für Ost und West. Soldaten sollten Botschafter der Einheit sein. Außerdem war das Gesundheitssystem stark auf die Zivis angewiesen. Doch der politische Wille schwand. Die Wehrdienstzeit wurde kontinuierlich gekürzt, um Kosten zu sparen. 1996 waren es noch 12 Monate Dienst, bis 2009 waren es nur noch 6. 2011 schließlich trat die Aussetzung in Kraft, und zwar im Zuge der Euro- und Finanzkrise. Im Bundeshaushalt mussten massive Einsparungen vorgenommen werden. Der sogenannte Sparzwang überwog also alle anderen Argumente. Die Sozialverbände sollten durch das Freiwillige Soziale Jahr, FSJ, entlastet werden. So entschied die schwarz-gelbe Bundesregierung, die Wehrpflicht zum 1. Juli 2011 auszusetzen. In der Praxis leistete auch schon vorher kaum noch jemand dem Ruf des Vaterlandes Folge. 2008 leisteten nur noch rund 17% eines Jahrgangs regulär Dienst. Der Großteil war im Zivildienst oder wurde ausgemustert. Die Bundeswehr musste unterdessen ganz anderen Zwecken dienen. Kampfeinsätzen im Ausland, an denen sich Deutschland seit 1999 beteiligte. Damit ging auch ein neues Soldatenbild einher. Der Miles Protector ist der Soldat moderner Auslandseinsätze. Kein klassischer Frontkämpfer, sondern ein technisch hochgerüsteter Beschützer und Vermittler, der humanitäre Aufgaben übernimmt, im Ausland interkulturell agiert und sich als Hüter von Sicherheit und Ordnung inszeniert. Um fortbestehen zu können, setzte das neue Männlichkeitsbild des Militärs also weniger auf Dominanz und mehr auf technisches Expertentum. Parallel dazu hat sich die Bundeswehr in den letzten Jahren häufig ein feministisches, inklusives und queerfreundliches Image gegeben. Im scheinbaren Gegensatz zu früheren Bildern männlicher Härte.
Als Frau zur Bundeswehr, wieso das für mich passt, erzähle ich dir jetzt. Mein Name ist Anita, ich bin Hauptfeldwebel im Panzerpionierbataillon 4 im Bogen und ich bin seit 2012 bei der Bundeswehr. Frau sein und Bundeswehr passt für mich zusammen, weil das Geschlecht überhaupt keine Rolle spielt. Es zählt bloß Fähigkeit, Eignung und Leistung. Dadurch kommt unglaublich viel Kreativität und Individualität in die Truppe. Den Frauen stehen auch alle Laufbahnen offen in der Bundeswehr. Passt besser zu dir, als du denkst. Mehr Infos unter karrierekaserne.de.
Erst ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs öffnete im Jahr 2000 sämtliche Laufbahnen der Bundeswehr für Frauen. Queere Menschen in der Bundeswehr werden seit langem diskriminiert. Seit dem Jahr 2000 gibt es eine queere Interessensvertretung, Queer BW, die sich für Akzeptanz und Vielfalt in der Bundeswehr einsetzt. Diversity in der Bundeswehr. Ein erfreulicher Fortschritt? Die US-amerikanische Philosophin Nancy Fraser beschreibt in ihrem berühmten Aufsatz Die List der Geschichte die zwiespältige Entwicklung, wenn sich kapitalistische Strukturen einen feministischen Deckmantel zulegen. Demnach werden ehemals emanzipatorische Impulse umgekehrt und den Machtstrukturen dienstbar gemacht, die sie einst kritisieren wollten. Die Bundeswehr vertritt nach wie vor deutsche Interessen im Ausland und sichert den Status quo. Gleichzeitig inszeniert sie sich heute als modern und inklusiv, etwa mit Uniformen für Schwangere. Auf den ersten Blick klingt das nach Fortschritt. Frauen und LGBT-Militärangehörige erhalten mehr Sichtbarkeit. Fraser und andere KritikerInnen sehen darin allerdings eine List der Geschichte. Diese Neuerungen markieren ihrer Ansicht nach keine echte politische Emanzipation, sondern nur eine kulturelle Simulation. Der Feminismus wird so zur bloßen Folie, die weiterhin eine global gewaltbasierte Machtordnung deckt. Auch Resa Schwarz von der Informationsstelle Militarisierung sieht das kritisch.
Es wird ja auch teilweise im Ukraine-Krieg schon ersichtlich, dass es da so diese Einhorn-Bataillone gibt, wo halt auch Menschen drin sind, die zum Beispiel offen homosexuell sind, die dann halt sagen so, ja, ich kämpfe hier für queere Rechte auch an der Front und haben dann tatsächlich auch so Einhorn-Patches an ihren Uniformen auch dran, obwohl, ich sage jetzt mal, die offiziellen Rechte für queere Personen, also es gibt in der Ukraine nicht mal die Möglichkeit, also so eine Ehe für alle gibt es da nicht. Die sagen dann teilweise aber trotzdem so, ja, wir müssen da für unsere Freiheit kämpfen. Wahrscheinlich auch um so einen Gegensatz zu Russland, dass ja die Ukraine angegriffen hat, da einen Gegenpol zu setzen, weil in Russland die Situation von queeren Menschen noch deutlich schlechter ist. Das ist schon auch ziemlich krass, weil eigentlich bedeutet ja Krieg oder die Umstellung auf Kriegswirtschaft, dass es halt vor allem halt auch gesellschaftlichen Minderheiten, sage ich jetzt mal, an den Kragen geht, weil halt auch sämtliche soziale Angebote und sozialstaatliche Maßnahmen, sage ich jetzt mal, zurückgefahren oder komplett eingestampft werden.
In diesem Zusammenhang fällt häufig der Begriff Pinkwashing. Das Militär wäscht sich rosa, wirbt mit feministischer Symbolik und Diversitätsansprache, um sein Image aufzupolieren. Jacqueline Andres arbeitet ebenfalls bei der Informationsstelle Militarisierung und hat sich intensiv mit Geschlechterfragen und Militär auseinandergesetzt.
Also ich frage mich auch, warum braucht die Bundeswehr diesen Anstrich von feministisch und von queer und divers und behindertenfreundlich? Also ich denke, ein Punkt ist auf jeden Fall, dass man versucht, auch Frauen zu rekrutieren. Ein anderer Punkt ist die Selbstdarstellung, um sich zu legitimieren, um sich zusammen mit dem Punkt feministisch auch humanitär zu zeigen, dass man behauptet, dass es darum geht, Leben zu schützen, Frieden zu sichern, dann ne, im Afghanistan-Einsatz den Frauen zu helfen. Also dass es auch eine Legitimierung einerseits der Einsätze ist und andererseits auch sich selbst. Und ich sehe das auch so ein bisschen als so eine Fortsetzung von diesen Legitimierungsrahmungen, die wir ja schon im Kolonialismus hatten. Da hieß es, dass man Zivilisation und Fortschritt mit sich trägt und mit in der Welt verbreitet und dass es eine Aufopferung ist. Es ist eine Verantwortung, die die zivilisierten Gesellschaften und fortschrittlichen Gesellschaften den unzivilisierten Gesellschaften gegenüber haben. Und später wurde dann aus dem Demokratie und die Frauenrechte. Und jetzt gerade ist es die Rechte von den queeren Personen.
Jacqueline Andres von der Informationsstelle Militarisierung hat die Selbstdarstellung von Soldatinnen und Soldaten auf TikTok untersucht. Neben offiziellen Werbeanzeigen gibt es dort auch zahlreiche persönliche Accounts von Soldatinnen und Soldaten. Auch dort findet sich teilweise ein feministisches Image.
Ja, wenn wir uns die Accounts anschauen von Soldaten und Soldatinnen auf TikTok, dann ist einerseits bei den Frauen schon eine Aneignung von Feminismus oder eine vermeintliche Aneignung von Feminismus zu sehen. Zum Beispiel gibt es da einen Account von einer Soldatin, die zu den am meisten Gelikten gehört. Very Hair Arms heißt sie. Da sagt sie auch in einem Video, dass sie oft diesen Vorwurf kriegt, Frauen wie du haben in der Bundeswehr nichts zu verloren. Und dann sieht man sie in einem Bild in einem Kraftraum mit Hanteln, wie sie trainiert und sagt, Frauen wie ich. Und sie gibt dann noch einen Kussmund ab, was sie oft macht. Und was sie macht, ist, dass sie dieses Männlichkeitsbild, was in der Bundeswehr geschaffen wird, von Stärke, körperlicher Stärke, dass sie das übernimmt, dass sie das als feministisch praktisch erklärt. Und dann selber noch diese feminisierte Niedlichkeitsgeste macht. Also wir haben einerseits diese vermeintliche Aneignung von Feminismus oder zu sagen, dass es feministisch ist, dass sie einstehen für Frauen und für ein anderes Frauenbild. Aber gleichzeitig reproduzieren sie es auch.
In den TikTok-Accounts von männlichen Soldaten ist Jacqueline Andres auf patriarchale Bilderwelten gestoßen.
Allgemein sieht man bei den Männern, dass da noch traditionelle Männlichkeitsbilder gehypt werden und auch reproduziert werden. Das eine ist dann diese stereotype Hypermaskulinität, diese martialische. Dann hat man auch, dass Männer über allem stehen, also keine Gefühle und keine Ängste haben dürfen. So, I'm a man, I'll be fine, ist einer dieser Sprüche. Ich bin ein Mann, ich werde schon klarkommen, egal was passiert. Ich brauche niemanden. Und als ich versucht habe, auf TikTok mir das anzuschauen, habe ich einen neuen Account gestartet und versucht, die Algorithmen so zu beeinflussen, dass ich eine Person wäre, eine männliche Person im Alter von 16 Jahren, die Interesse hat an der Bundeswehr. Und es war allgemein dann gleichzeitig auch ein Algorithmus, der mir sehr viel Sexismus vermittelt hat. Wenn du ein Mann bist, dann musst du deine Frau im Griff haben. Und dann auch von rechtspopulistischer Politik, sehr rassistisch gegen Migration. Und das war dann gleich ganz so ein ganzer Sumpf, in dem man dann reingekommen ist, von Militarismus, Chauvinismus, Sexismus und Rassismus.
Am Ende bleibt die große Frage: Kann eine Armee überhaupt feministisch sein? Viele argumentieren, nein. Es ist egal, ob die Befehle von Männern oder Frauen kommen. Entscheidend seien die Strukturen selbst.
Das war ein Radiobeitrag zur Geschlechtergeschichte der Wehrpflicht. Der Beitrag ist im Rahmen eines Projektes des Zentrum für Rechtsextremismusforschung, Demokratiebildung und gesellschaftliche Integration, COMREX, der Friedrich-Schiller-Universität Jena entstanden und wurde gefördert durch das Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit DenkBund des Thüringer Ministerium für Soziales, Gesundheit, Arbeit und Familie, TMS-GAF. Die Verantwortung für den Inhalt liegt ausschließlich bei den Autorinnen. Die hier publizierten Inhalte stellen keine Meinungsäußerung des COMREX oder des TMS-GAF dar.